ARD.
SWR Kultur. Forum.
Olympia in Paris, die ungeliebten Spiele. Mein Name ist Klaus Heinrich. Hätte man die Einwohnerinnen und Einwohner gefragt, dann würde es die 33. Olympischen Sommerspiele wohl nicht und in der Seine geben. Die zahlreichen Sperrungen und Umleitungen in der Stadt, die unsichere innenpolitische Lage in Frankreich und die Angst vor Terroranschlägen drücken auf die Stimmung. Was das Internationale Olympische Komitee nicht davon abhalten wird, die 2 Wochen von Paris als Friedensspiele zu preisen, die aber in Wirklichkeit auch wieder hochpolitisch sein werden. Aber natürlich interessieren wir uns in diesem Forum auf SWR Kultur auch für die Medaillenchancen der 427 deutschen Sportlerinnen und Sportler. Und das sind meine Gäste. Die Autorin Berit Dieselkemper, sie schreibt unter anderem für die Zeit. Thomas Kistner ist Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und der Sportsoziologe und Philosoph Professor Dr. Gunther Gebauer ist auch bei uns, Frau Dieselkemper. Sie haben sich in Paris umgehört. Wie euphorisch oder skeptisch sind die Menschen dort?
Ich glaube, sie sind größtenteils gleichgültig, also zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich da war, Ende Mai. Mhm. Und alles, was man damals noch von den Spielen gesehen hat, waren Abzäunungen, Absperrungen, geschlossene U-Bahn-Stationen, Umleitungen und so weiter. Und eher Skepsis und auch so eine leichte Belustigung darüber, ob das wohl funktioniert, weil die Organisation wohl einigermaßen chaotisch wahrgenommen worden ist.
Was hat im Vorfeld da am meisten genervt? Die Umwege, die Sperrungen, der Baulärm? Was war Ihre Beobachtung?
Also natürlich der Verkehr, der massiv beeinflusst worden ist und auch jede Art von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also bin viel mit der U-Bahn gefahren und überall waren Schilder, die sozusagen die Unregelmäßigkeiten im Fahrplan erklärt haben oder auch sozusagen angekündigt haben, dass sie noch sehr viel schlimmer werden würden. Und was ich jetzt gelesen habe, ist, dass mittlerweile auch in den U-Bahnen doch dazu geraten wird, aus dem Homeoffice zu arbeiten für die Zeit der Spiele oder einfach direkt Strecken von unter 2 Kilometern zu Fuß zu gehen.
Die Rede war ja auch von einer sozialen Säuberung in der Stadt. Damit gemeint waren wohl saubere Viertel ohne Bettler, Drogen, Prostituierte. Haben sich jedenfalls die Sozialverbände so ausgemalt. Stimmt das so? Ist das so gekommen?
Also es gibt Berichte darüber, dass insbesondere in dem ärmsten Pariser Vorort, dem Seine-Saint-Denis, dort wo auch das Olympische Dorf gebaut worden ist, sehr viele Obdachlose und Einwanderer in Busse verladen worden sind, um sie dann aus der Stadt zu schaffen. Viele von ihnen haben in besetzten ehemaligen Industrieruinen gewohnt, also unerlaubte Unterkünfte. Und die Säuberung der Stadt, natürlich eines der Großprojekte, die Säuberung der Seine, damit dort Sportwettkämpfe stattfinden können. Also mutmaßlich soll das jetzt abgeschlossen sein. Die Pariser Bürgermeisterin hat vergangene Woche drin gebadet.
Die Eröffnungsfeier soll ja tatsächlich auf der Seine stattfinden. Die Sportler auf 94 Booten und hunderttausende Zuschauer sollen kommen. Sicherheitshalber hat man die Zahl aber halbiert auf 300.000, was ja auch sehr ordentlich ist. Was den Sicherheitsexperten dennoch den Schweiß auf die Stirn treibt. Herr Kistner, bekommen wir hier Hochsicherheitsspiele von Paris?
Naja, also das mit Sicherheit, wobei man sagen muss, dass die Spiele in den letzten Jahren, in den letzten Formaten immer irgendwie Hochsicherheitsveranstaltungen gewesen sind, aus diversesten Gründen. Sei es jetzt Corona beispielsweise, auch eine Variante von Sicherheit, die da erforderlich war. Und wenn wir beispielsweise an die Spiele in Rio denken, damals war das Volk in Brasilien ja auf den Barrikaden. Das musste ja richtig mit den staatlichen Robocops in Schach gehalten werden. Und da hat es also im Vorfeld üble Geschichten gegeben. Insofern, das geht immer einher. Und im Grunde genommen lebt die Veranstaltung davon, dass sich ja Tausende von Kameras auf die ganzen vielen schönen vorher präparierten Bühnenaccessoires der Olympischen Spiele richten. Denn da, wo die Kameras hinschauen, da sieht alles toll aus, sieht alles top aus. Es ist ja noch schöner, wenn man das dann noch in der Super Slow-Mo verherrlichen kann. Aber das eigentliche Ereignis außerhalb des Olympischen Choralls, das kriegt man nicht mit.
Vor 8 Jahren war ich in Rio dabei und mitten im Wald, wenn man von der Christusstatue heruntergewandert ist, waren da tatsächlich Männer mit Maschinenpistolen mitten im Wald. Wahrscheinlich, um die Touristen vor den Affen zu schützen. Ich weiß es nicht. Herr Gebauer, wie finden wohl die Besucherinnen und die Athleten, wenn sie von 15.000 Soldaten und auch noch von Frontex-Offizieren geschützt werden müssen? Ist das mittlerweile Alltag in Europa, in der Welt bei solchen Art Großveranstaltungen?
Es wird langsam Alltag, ja, weil die Bedrohung immer stärker zunimmt und ja die staatlichen Autoritäten immer stärker darauf reagieren. Das ist natürlich ganz besonders in Frankreich der Fall und dort in Paris. Nun muss man sagen, es hat ja in Paris auch eine ganze Reihe von schweren terroristischen Überfällen gegeben in den letzten Jahren, die ganz entsetzlich waren. Ich denke nur an den Überfall auf den Bataclan und ähnliches. Da gibt es raffinierte Möglichkeiten des Terrorismus, auf die die Polizei nicht immer vorbereitet war. Die französische Polizei ist sehr autoritär organisiert und meistens das Innenministerium ebenfalls. Deswegen schwere Ausrüstung, kugelsichere Westen, massenhaft Polizisten, mehr als in anderen Orten in Europa. Das ist so das französische Prinzip. Ob das hilft, weiß man nicht genau. Das ist ja oft auch so, dass man das auch wieder unterlaufen kann. Also ich finde, man muss eins akzeptieren, dass die Pariser Autoritäten versuchen, dem Publikum so etwas wie ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Ob das klappt, weiß ich nicht. Vielleicht eher umgekehrt, dass je mehr Polizisten da rumspringen und je dicker die Waffen sind, desto größer das Unsicherheitsgefühl. Also ich werde da auch hinfahren nach Paris und ich gebe zu, dass ich bereits jetzt ein gewisses, kleines, mulmiges Gefühl habe. Ich habe in Paris schon einige terroristische Dinge nicht direkt erlebt, aber in der Umgebung mitbekommen. Leute, die erschossen worden sind und ähnlich, oder Polizisten, die übergriffig waren. Das ist nicht so lustig. Auf der anderen Seite muss man ihnen konzidieren, dass sie vielleicht die Spiele jetzt so sorgfältig vorgeplant haben. Sie sind ja schon seit Jahren dabei, das zu exerzieren und sie sich auch verbessern. Also zum Beispiel habe ich bei einer Polizeistation den Übergriff, ich bin da ausgeraubt worden am Gare du Nord, gemeldet und mein Handy verschwunden und so weiter. Und ich habe dann perfekte Antwortbriefe im perfekten Französisch bekommen mit dem Gute-Nacht-Wunsch am Ende und so weiter. Da habe ich die französische Polizei nicht mehr wiedererkannt. Oder es war künstliche Intelligenz, das kann natürlich auch sein.
Was sagen wohl die Pariser zu den möglichen Terrorgefahren, Frau Dieselkamper, als Sie da waren? Hat man sich da schon Gedanken gemacht in der Bevölkerung? Jetzt kommen so viele, Paris ist sowieso immer überlaufen mit Touristen, aber jetzt kommen noch sehr viel mehr Menschen in die Stadt und Terrorismus, der Herr Gieber hat es ja gerade schon genannt, Bataclan und weitere schreckliche Anschläge, ist man in Paris nicht gewohnt, aber man muss es befürchten, oder?
Man muss es befürchten und man könnte es ja auch makaber sagen, im Sinne von, dass der Terrorismus der letzten 20 Jahre dahingehend sehr erfolgreich war, weil Terrorismus möchte Angst verbreiten. Und die Pariserinnen und Pariser, also ein Großteil der Bevölkerung, plant sowieso die Stadt zu verlassen während der Olympischen Spiele, auch um ihre Wohnung teuer unterzuvermieten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Pariser in den Sommermonaten halt die Stadt verlassen oder den Großraum Paris verlassen, aber ich glaube, dass sich auch einfach sehr viele diesem ganzen Zirkus entziehen werden.
Hat diese nervöse politische, innenpolitische Stimmung in Frankreich noch eins draufgegeben? Wir hatten ja diese Europawahl und im Anschluss hat dann Präsident Macron die Wahlen zur Nationalversammlung aufgerufen und sah ja auch durchaus so aus, als wenn die Le Pen-Partei gewinnen könnte. Das ist nicht eingetreten, aber die Unruhe auch in Paris, auch wirklich auf den Straßen, war ja zu spüren. Hat das noch was dazu beigetragen, dass die Stimmung nervöser würde in Paris? Oder ist man da auch ein bisschen abgezockt, weil harte Proteste kennt man in Frankreich ja?
Ja, das französische Volk ist durchaus protestfreudig, ja. Auf die Gefahr hin jetzt sehr zu verallgemeinern. Aber das ist jetzt auch nur eine Expertise aus zweiter Hand. Aber eine Kollegin erzählte heute Morgen, dass sie völlig erstaunt war, wie gleichgültig die Franzosen diesen Wahlergebnissen gegenüber waren. Sie dachte, sie könnte in eine Bar gehen und dann gemeinsam Public Viewing machen, aber sie meinte, es hat niemanden interessiert. Es war denen völlig egal, was dort eigentlich los ist. Und wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt, aber das ist das, was ich zuletzt gehört habe.
Konkret Angst hat man ja offiziellerweise wohl von der möglichen islamistischen Terrorangriffen. Olympische Spiele als Friedensspiele waren ja wohl immer schon eine Illusion und ganz unpolitische Spiele erst recht. Jetzt fordert das Nationale Olympische Komitee Palästinas den Ausschluss Israels. Herr Gebauer, bekommen wir noch mehr solche politischen Stürmanöver in den nächsten 2-3 Wochen?
Ja, das ist anzunehmen, weil die Olympischen Spiele sind ja im Grunde genommen ein großes Forum geworden, Forderungen zu erheben, Gegner, politische Gegner zu brandmarken, Anklagen auszusprechen und ähnliches. Also es ist ja fast ein großer Spielplatz politischer Meinung und des gegenseitigen Piesacksen, hat man so das Gefühl. Also die Ärgerns und Anklagens und so weiter. Also von Friedensspielen kann man ja gar nicht reden. Das ist sowieso schon lange vorbei.
Desinformationskampagnen und Cyberangriffe erwartet das IOC, also also das Internationale Olympische Komitee, konkret aus Russland. Denn Russen und Weißrussen sind wegen des Ukraine-Kriegs ausgeschlossen. Lediglich eine Handvoll Einzelathleten sind als neutrale Starter ohne Nationalität zugelassen. Herr Kistner, ist das die Folge des Zerwürfnisses zwischen dem IOC und dem Kreml, genauer gesagt zwischen Thomas Bach und Wladimir Putin?
Also es ist zumindest ein Instrument, das für Bach und das IOC aus diesem Zerwürfnis erwachsen ist. Wie weit das geht, wir wissen ganz grundsätzlich, dass die Russen permanent mit Cyberangriffen, mit Kreml-Trollen und Bots und Desinformation arbeiten. Aber was das konkret im olympischen Kontext bedeuten soll, das hat das IOC eigentlich bis auf eine Ausnahme bisher noch nicht so richtig nachweisen können. Diese eine Ausnahme ist ein merkwürdiges Filmprojekt, das vergangenes Jahr mal plötzlich im Netz aufgetaucht ist, aber auch sofort wieder abgeräumt worden ist. Da ging es angeblich um den Untergang des IOC. Aber es war eigentlich so albern gemacht, dass es auch sofort abgeräumt werden konnte. Ansonsten benutzt das IOC auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall auf diesen Zug aufgesprungen, dass die Russen überall mit Desinformation agieren. Und das ist natürlich insofern nicht wirklich hilfreich, als dass man natürlich dann alles, absolut alles unter dieser Rubrik verräumen kann. Ich habe das selber erlebt, zusammen mit dem Kollegen Aumüller, als wir unser Buch Putins Oligarch fertiggestellt hatten. Wir hatten dann umfängliche Anfragen ans IOC geschickt und unter anderem auch, ob es denn zutrifft, dass Thomas Bach von Putin sozusagen gesalbt worden ist als neuer Präsident damals, 2013, er war 2011. Bei Putin hat sich da den Segen geholt. Das ist die Aussage von einem, der es miterlebt haben will, es eidlich bezeugt, der frühere langjährige Sportchef Alfons Hörmann. Bach hat viele Möglichkeiten, das in irgendeiner Weise zu kommentieren, ausgelassen. Stattdessen ist man dazu übergegangen, uns der Putin-Hörigkeit zu bezichtigen. Also alle möglichen Fragen, die wir gestellt haben, auch zur Vergangenheit, also auch zu schlichten Fakten, die es in der langen Geschichte des IOC und Bachs mit den Russen gibt, wurde alles unter Desinformationskampagne vorgeräumt. Und so geht es natürlich auch. Da kann ich prinzipiell, wenn irgendwo Kritik kommt, kann ich immer gleich sagen, ja, das stimmt ja alles gar nicht, muss ich mich gar nicht zu äußern, weil es ist ja Desinformation. Und ein letztes noch, es gibt eine sehr, sehr lustige Satire, die tatsächlich von russischen Komikern allerdings in dem Fall gemacht worden ist. Das war im April etwa. Zwei eigentlich sehr bekannte Komiker, die haben es tatsächlich geschafft, zu Thomas Bach vorzudringen. Da hat sich einer von diesen beiden also wirklich dunkle Farbe ins Gesicht geschmiert und Bach hat mit ihm dann parliert, wurde dabei natürlich gefilmt, als wäre das ein afrikanischer Top-Funktionär und Bach hat versucht, bei dem seinen Wunsch zu platzieren, dass man nicht an irgendwelchen künftigen russischen Sportveranstaltungen, also die Friendship Games und BRICS-Spiele, solche Sachen wollen die Russen ja machen, dass man daran also nicht teilnimmt. Und am Ende, er hat dann später auch noch den zuständigen EU-Kommissar Margaritas für Sportfragen zuständigen dazugeholt. Und am Ende haben dann tatsächlich diese beiden sogar mit dem angemalten russischen Satiriker gemeinsam zu afrikanischen Göttern gebetet, dass alles gut geht. Also sehr empfehlenswert. Also das gibt es auch. Ja? Und da sieht man dann auch, was tatsächlich abläuft. Da sieht man nämlich, wie massiv tatsächlich die Einflussnahme erfolgt. Der IOC-Chef hat da eben einfach geglaubt, was ihm vorgetragen worden ist, dass nämlich die afrikanischen Verbände von Russland angefragt worden sind, ob sie bei ihren künftigen Spielvarianten teilnehmen wollen. Und hat das dann also massiv unterbunden.
Also ist eingefallen, der Thomas Bach, und ist nicht mehr Best Buddy von Wladimir Putin. Davon kann man ausgehen. Ich darf mal Thomas Bach zitieren. Der sagt jetzt, die Aggressivität der russischen Regierung wächst von Tag zu Tag gegen das Komitee, gegen die Spiele, gegen mich. Das klingt ja auch ein bisschen erleichtert. Seht her, ich bin ja der Gute, oder?
Das ist das Narrativ, das sich dahinter verbirgt. Man kann es natürlich auch so sehen, hätte es diese ganz enge Verlinkung zwischen Bach und Putin nie gegeben, sondern wäre das eine Form des Umgangs miteinander, eine Form der ständigen Begegnungen gewesen oder der gelegentlichen, das ist ja auch ganz wichtig, gelegentlichen Begegnungen gegeben, wie es zur Zeit von Bachs Vorgänger Jacques Rogge, dem belgischen Chirurgen und IOC-Präsidenten, gewesen war. dann wäre jetzt der Riss natürlich nicht so brutal. Also das ist natürlich eine Art von Hass auch. Man weiß, Putin trägt das besonders Leuten nach, die er mal als sehr loyal empfunden hat. Deswegen bezeichnen wir Bach ja auch als Oligarch mit Y, weil er für den Sport quasi zuständig war und geliefert hat. Und wir haben ja Beispiele, wie das IOC geliefert hat, insbesondere rund um die Staatsdoping-Affäre 2014 bei den Sochi-Spielen. Sind die also in Armada-Stärke wieder aufgetreten, schon bei den nächsten Spielen in Rio. Im Grunde genommen wurde da verschleppt und vertuscht, dass man eine Satire draus machen kann, für sich genommen. Und wenn dann natürlich ein Bruch kommt, dann ist das besonders bitter. Und dann stehen sich nicht nur ehemalige Freunde gegenüber, sondern erbitterte Feinde. Und das ist das, was wir sehen.
Im Hintergrund läuft sich ja ein möglicher Nachfolger für Bach warm. Leichtathletikchef Sebastian Coe. Er hat jetzt $50.000 Siegprämie für die Goldmedaillengewinner in der Leichtathletik allerdings nur ausgelobt. Herr Gebauer, logisches Mittel gegen kommerzielle Konkurrenzveranstaltungen oder das endgültige Ende von Amateursportspielen, die sie schon lange nicht mehr sind?
Nein, die Leichtathletik ist seit mindestens 50 Jahren kein Amateursport mehr auf olympischem Niveau, sonst vielleicht schon auf Kreismeisterschaftsebene, natürlich. Aber die Spitzensportler in der Leichtathletik sind Spitzenverdiener. Das kann man lange nicht von jeder Sportart behaupten, aber da stimmt das auf jeden Fall. Und dann darf man nicht vergessen, Sebastian Coe kommt aus dem Vereinigten Königreich, ist auch selber sehr reich, kommt noch dazu. Da spielt Geld eine ganz große Rolle, auch die Prämien, die Leute damit zu ködern, dass sie sehr viel Geld verdienen können und so weiter, ist da sowieso gang und gäbe. Und man sieht auch gar nicht Schlechtes darin. Es ist eher so die deutsche kontinentale Perspektive, dass man sagt, Sport sollte was Edles sein und mehr auf Amateurebene passieren. Gerade Leichtathletik, das haben ja auch die Griechen betrieben und so weiter. Also dafür sind eigentlich Engländer nicht sehr empfindlich. Sie sagen sich eher, die Leute brauchen Geld, die investieren sehr viel, die bringen große Leistungen, man hat sie gerne zu Gast, also müssen sie auch heftig verdienen dabei. Und das ist in gewisser Hinsicht eine sehr pragmatische und klare Haltung. Die ist für uns, wenn wir daran denken, dass der Sport auch bestimmte Werte vertreten kann, sehr unangenehm. Aber auf der anderen Seite ist es ein klarer Kaufmannsgeist.
Mhm. Über die Erfolgsaussichten, wenn man eine Philosophie hat wie in Deutschland, wollen wir gleich noch reden, Herr Gebauer, weil wir über die Medaillenaussichten der deutschen Equipe sprechen. Jetzt aber würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen, so die erste Runde in diesem SWR-Kulturforum über Olympia 2024, der Sinn von solchen Großveranstaltungen. Darüber reden wir immer wieder, wenn es um Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter geht und jetzt auch Olympische Spiele, immer größer, immer teurer, immer kommerzieller. Untergebrochen auf Paris, Frau Diesel-Kemper. Man hatte den Parisern versprochen, ihr kriegt neue U-Bahnen. Die kommen auch, aber erst in ein paar Jahren. Also das, was man zum Beispiel in München immer gesagt hat, Olympische Spiele sind ein Infrastrukturprojekt. Davon ist in Paris nichts zu sehen, oder? Oder wenig?
Es ist schon etwas zu sehen. Also es ist ja Teil eines gigantischen Städtebauprojekts, das bis 2030 laufen soll. Deswegen, also es sind schon Dinge passiert, so ist es nicht. Aber natürlich ist es immer bei solchen Großveranstaltungen, insbesondere bei den Olympischen Spielen, dass sich Probleme, also urbane Krisen des 21. Jahrhunderts, die auch schon vor den Olympischen Spielen bestanden haben, natürlich daran heften und sich das als Hassobjekt oder als Objekt überhaupt dann nehmen. Und das sind halt einfach relativ weit verbreitete Probleme, die alternde Infrastruktur natürlich, die Wohnungsnot, die nochmal angetrieben wird durch Leerstand, durch Spekulation oder auch die Vermietung von privaten Wohnungen halt für solche Veranstaltungen, steigende Lebenshaltungskosten und Massentourismus nicht zuletzt. Und das sind alles Probleme, die bereits bestanden haben. Und wenn dann bei solchen Veranstaltungen der Eindruck entsteht, es werden Ressourcen mobilisiert oder es sind plötzlich Ressourcen zur Verfügung, um ein shiny Bild von dieser Stadt in die Welt zu senden, während das tatsächliche Leben wahnsinnig erschwert wird innerhalb der Stadt, dann ist es nachvollziehbar, dass es zumindest ein wenig Irritation gibt.
Eins der Großprojekte, Sie hatten es ja vorhin schon mal angefügt, ist die Reinigung der Seine. Ist die denn gelungen? Ist die Seine jetzt wirklich ein sauberer Fluss, in dem Triathleten tatsächlich ohne Bedenken schwimmen können? Oder ist das eine Chimäre?
Also die Bakterienbelastung, es war das hauptsächliche Problem, waren wohl Fäkalbakterien sozusagen, die in dem Wasser waren. Und die ist mittlerweile so weit gesunken, dass die Bakterienbelastung nicht über die Grenzwerte des Internationalen Schwimmvereins geht. Also von daher ist davon auszugehen, dass es okay ist zumindest. Aber das war ja auch einigermaßen lustig im Vorfeld, dass sozusagen die Organisatoren gesagt haben, gut, wenn es nichts wird, dann können wir die sportlichen Wettkämpfe auch um ein paar Tage verschieben. Sollte es dann immer noch nicht sauber sein, dann wird aus dem Triathlon einfach ein Duathlon. Es wird nicht geschwommen.
Das ist pragmatisch, ja.
Es ist sehr pragmatisch, aber ich weiß nicht, wie die Athletinnen und Athleten darauf reagiert hätten. Aber das wird man vielleicht ja noch erleben, weil der Regen in Paris ist ein Problem. Wenn es zu viel regnet, dann wird der Fluss wieder dreckig.
Warten wir es ab. Olympia in Paris, die ungeliebten Spiele, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Die Menschen in Hamburg und Garmisch wurden ja gefragt, ob sie Olympische Spiele haben wollen. Und beide haben Nein gesagt. Die Pariser wurden nicht gefragt. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund. Sind Olympische Spiele mit ihrem kommerziellen Zugriff, der Macht der internationalen Verbände, wie auch bei Fußball-Weltmeisterschaften, ehrlich gesagt auf Dauer nichts für richtige Demokratien, Herr Gebauer?
Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt ein sehr deutscher Standpunkt, den Sie vertreten.
Eine Frage.
Hamburg, ja, ich bin ja auch Deutscher und vertrete den auch. Aber wenn ich mich im Ausland umhöre, hat man da andere Meinungen. Okay. Wir sind sehr, sehr kritisch bei diesen Dingen und öffentliche Befragung, also gerade in Berlin, wenn Sie irgendwas öffentlich befragen, ist die Antwort meistens nein. Ne, Tempelhofer Feld, soll das bebaut werden, was hier sinnvoll wäre? Nein. Und ähnliches. Oder irgendwelche Umgehungsstraßen oder ähnliches. Also man kann sagen, Hamburg ist gescheitert. Warum? Weil öffentliche Gelder nicht definitiv zugesagt wurden. Also die Hamburger waren beleidigt oder zu Recht enttäuscht, dass Geldzuwendungen, die in Aussicht gestellt worden waren von der Seite der Bundesregierung, zwischendurch fraglich wurden. Ob sie wirklich fraglich waren, weiß ich nicht. Das ist bis heute umstritten. Dann hat die Bevölkerung in Hamburg mehrheitlich gesagt, nee, dann wollen wir das gar nicht erst haben. Was soll das? Und ähnlich ist es in anderen Ländern, also in München zum Beispiel, das weiß Herr Kistner sicher viel besser, da hatte man keine Lust auf Olympische Spiele in einer Region, die wunderbar ausgebaut ist und die dann noch weiter hätte ausgebaut werden müssen mit riesenhaften Medienzentrum und neuen Straßen und so weiter. Das hat man nicht eingesehen, dass es da sein musste. Aber es wird ja auch Olympische Spiele in anderen Ländern geben, auch in, ich glaube, Schweiz, Italien und ähnliches, die interessieren sich auch wieder dafür. Mhm. Also es kann durchaus sinnvoll sein, wenn man das macht, was eigentlich auch von Bachnitz seit einiger Zeit mit seinen Getreuen projiziert wird, nämlich einfachere Spiele, die bestehenden Sportstätten nutzen, ökologische Spiele. Ob das wirklich etwas werden kann, das steht in den Sternen, da bin ich auch skeptisch. Aber zumindest sind einige Ansätze erkennbar, dass man das alles verbessern möchte und daraus bescheidenere und auch ökologischere Spiele machen möchte.
Bescheidenere Spiele, bekriegen wir die irgendwann, Herr Kistner?
Also ich müsste da mal kurz einhaken.
Ja.
Es ist natürlich nicht nur die deutsche Befindlichkeit, die dafür gesorgt hat, dass es hier in der Tat diese Ablehnung gegeben hat, München und Hamburg, sondern das ist sehr weit verbreitet. Es hat überall Ablehnungen gegeben, in der Schweiz, in Skandinavien, in Österreich. Es hat große Fülle von Absagen gegeben. Und das hat dazu geführt, dass wir die letzten Spiele überhaupt in Europa 2012, also vor 12 Jahren, in London hatten. Und danach ging es dann noch geschwind nach Rio, zwischendurch noch nach Sochi. Und dann haben wir uns eigentlich permanent, da kann man Zirkelschluss machen, mit rund 1000 Kilometer Radius Fernost aufgehalten, also in Pyeongchang, in Tokio, in Peking. Und als dann Paris, das ist wie gesagt nicht die Bevölkerung, sondern das ist Emmanuel Macron, in seiner ausgeprägten Großmannssucht, was die internationalen Vorstellungen da angeht, mit der Idee kam, wir machen die Spiele in Paris, denn was dahinter steht, ist, Macron hatte den Plan, hat er vielleicht immer noch, aber mussten jetzt weitestgehend aufgeben, die internationalen Weltsportverbände nach Frankreich zu holen, mit der FIFA, dem korruptesten Laden in diesem gesamten Bezirk, vielleicht auch dem Weltfußballverband, hat das zunächst mal geschafft. Die sind schon wieder dabei, die Koffer in Paris zu packen, um zurückzuziehen, weil das Verfassungsgericht nämlich den Plan, den Macron ausgebreitet hatte, in Frankreich gekippt hat. Macron wollte die Weltverbände locken, indem er ihren Mitarbeitern Steuervergünstigungen ausgelobt hatte in den ersten 5 Jahren, in denen sie da arbeiten. Das ist natürlich ein super Trick, um die zu holen. Das Verfassungsgericht hat Nein gesagt. Also diese Blase platzt jetzt. Was er aber hat, sind die Paris-Spiele. Und was er auch noch hat, sind die Winterspiele in der französischen Alpenregion. Und als das IOC diese Bewerbung hatte, haben sie sofort zugegriffen. Sie hatten diese Bewerbungen aus der westlichen Welt noch eine zweite, nämlich aus den USA. Los Angeles, die im Übrigen ja nur ein Lückenfüller für Boston waren, die auch zurückgezogen hatten, obwohl sie eigentlich die US-interne Auswahl gewonnen hatten. Und haben dann gesagt, Mensch, Freunde, super, machen wir gleich so. Die einen kriegen 24, die anderen kriegen 28. Dann haben wir erstmal Ruhe in der westlichen Welt. Also so wurde das aufgezogen. Und was Bach grundsätzlich gemacht hat, ist ja, weil es eben kein Interesse mehr gibt, jedenfalls in der westlichen Welt kaum noch Interesse an Spielen gibt, er hat das ganze Verfahren geändert. Inzwischen geht das IOC her und schaut sich ihm genehme Bewerber aus und geht an die ran, und zwar hinter dem Rücken der Bevölkerung. Auch deswegen sind die Leute in Paris nicht so ganz glücklich mit dieser Entscheidung. Und wir selber in Deutschland haben das erlebt. Also da geht es nicht nur um Werte, sondern auch, weil wir selber ausgetrickst worden sind. Das war die Rhein-Ruhr-Bewerbung. Wir erinnern uns ja noch, das war die letzte große Bewerbung, die in Deutschland gelaufen ist. Und witzigerweise war an dem Tag, an dem Armin Laschet, damals noch in NRW, der Landesfürst, gesagt hat, Mensch, wir liegen super im Rennen, wir sind im Austausch mit dem IOC, unser Mann da unten, also nicht unser Mann, aber der deutsche Präsident und so, das wird schon irgendwie laufen. An dem Tag, Stunden später, kam die Mitteilung, dass Brisbane den Zuschlag bekommen hat. Brisbane, übrigens an der Spitze der Werbung, der engste Freund von Bach, in Australien, John Coates. Und da haben wir selber hier in Deutschland auch gesehen, wie es läuft. Also da wird im stillen Kämmerchen hintenrum irgendwas ausgedealt und dann wird es verkündet. Und auch für Brisbane, für die Bevölkerung da, kam es völlig überraschend, dass sie jetzt die Olympischen Spiele haben. Also so läuft das. Das IOC sattelt sich drauf und schaut sich die Kandidaten aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch in Hinkunft, zumindest in demokratischen Ländern, nicht unbedingt den Beifall der Bevölkerung findet.
Nun haben wir Olympia in Paris, zum dritten Mal übrigens nach 1900 und 1924, aber diesmal nicht nur in Paris. Die Wettbewerbe werden ja auch in Marseille, Bordeaux, Nantes, Nizza und auf dem anderen Ende der Welt in Tahiti ausgetragen. 10.500 Athleten aus aller Welt kämpfen um 329 Goldmedaillen. Das Team D für Deutschland wäre mit 10 goldenen, so wie in Tokio, schon ganz zufrieden. Ist das Bescheidenheit oder Realismus, Herr Gebauer?
Na, das ist ziemlicher Realismus. Der deutsche Sport ist nicht so besonders gut aufgestellt. Es gibt einige Disziplinen, in denen Medaillen zu erhoffen sind. Also es gibt immer Domänen, die für Deutschland erfolgreich sind, wie Wassersportdomänen wie Kanu-Kajak, Dressurreiten, Springreiten vielleicht weniger, manchmal die Hockeymannschaften. Also es gibt so einige in der Leichtathletik, da haben wir ein paar Hoffnungen. Wir haben unsere Weitspringerin, wir haben einen Zweizehnkämpfer, die Weltklasse sind. Also wunderbare Wettkämpfe im Übrigen, teilweise in USA ausgebildet wie Neugebauer. Also da sind ein paar sehr gute Leute dabei und dann denke ich mal, gibt es ein paar Überraschungen. Wir wissen ja gar nicht, was im Ringen passiert und ähnliches. Die Schützen sind meistens auch mit irgendwelchen Medaillen dabei. Also es sind Sachen, die, wenn man nicht Fachmann ist in diesen Spezialdisziplinen, das bin ich nun wirklich nicht, dann gibt es manchmal schöne Überraschungen. Also dass es nur eine ganz magere Ausbeute mit Null oder sowas gibt, das hat es ja einmal gegeben in der Leichtathletik.
Nicht ja, in Budapest, ja.
Ja, ganz schrecklich. Aber es lag eben auch daran, dass kurz vorher Europameisterschaften stattgefunden haben. Also ein Timing, das völlig verrückt war. Und die einen haben sich auf die Europameisterschaften konzentriert, die anderen auf die deutschen Meisterschaften und so weiter. Das war ganz schlecht organisiert, also insofern können wir das nicht als Maßstab nehmen. Was man aber sagen muss, und da wird es ein bisschen ernster, ist, dass in Deutschland die Sportförderung nicht gut funktioniert. Also der Hochleistungssport wird, wenn er nicht professionell betrieben wird, wie Formel 1 oder so etwas, ja, wo man viel Geld verdienen kann, oder auch Fußball, Bundesliga, wird bei uns relativ schlecht gefördert. Die Strukturen sind nicht besonders gut. Es war der Versuch, neue Strukturen einzuführen, die bis jetzt nicht gegriffen haben. Potthas nennt sich das, eine Potenzialanalyse. Da wird eigentlich so etwas wie eine Prognose versucht über Sportarten, die in Zukunft vielleicht erfolgreich sein könnten. Ich habe von vornherein gesagt, sowas kann man eigentlich gar nicht machen. Eventualitäten, Vorhersagen. Beim Sport ist es meistens so, dass irgendwelche Sportler kommen, von denen man vorher nie was gehört hat oder wenig gehört hat, und nur große Insider, die ganz genaue Kenntnisse haben, was wo passiert, könnten darüber Auskunft geben. Dann haben wir die staatliche Förderung, die auf dem Papier ganz prachtvoll aussieht, aber in Wirklichkeit doch auch nur Kleckerkram ist. Das sind 320 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das ist natürlich für eine große Sportnation mit Gott weiß wie vielen Olympiateilnehmern und Disziplinen nicht das, was man erhoffen muss. Man darf eins nicht vergessen, die Olympiateilnehmer sind zum großen Teil nicht professionelle, oder wenn sie professionelle Sportler sind, dann aber nicht mit irgendwelchen beruflichen Aussichten ausgestattet. Das heißt also, wenn jemand sich für Olympia vorbereitet, dann nimmt er eventuell Urlaub und weiß nicht, ob er den Job später wieder kriegt. Oder was wir bei den Sommersportarten meistens haben, es sind vor allen Dingen Studenten und Studentinnen, die dann so eine Art Urlaubssemester oder zwei machen und sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten und ihre Examina dann hinterher versuchen zu machen. Aber das ist auch alles etwas, das ist honorig, ist sehr gut. Wir haben sehr intelligente Sportler, das ist der große Vorteil davon. Aber sie haben keinerlei Sicherheit für die Zukunft. Wenn jemand dann mit 27 aufhört mit dem Leistungssport, nehmen wir mal Studenten oder Studentinnen, dann kann es sein, dass dann für sie der Karrierezug zum großen Teil schon abgefahren ist. Wir haben ehrgeizige Sportler, die Medizin, Jura und so weiter studieren. Nun kann das sein, wenn sie mit 27 in den Beruf gehen wollen, dass da nicht mehr so furchtbar viel für sie zu holen ist. Das Ergebnis ist, dass die Begabtesten früh aufhören und sich dann dem Studium widmen.
Herr Kistner, ist die Sportförderung wirklich so schlecht in Deutschland? Ich weiß, nach Budapest, das war der große Schock bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, 0 Medaillen, ist man zusammengezuckt und wollte dann auf einmal nur noch die 8 Besten von Wettbewerben fördern und so. Und viele sind rausgefallen. Dann war das eher so ein Geldkürzungsprogramm, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Die Sportförderung ist nicht so dolle in Deutschland, oder?
Das ist in der Tat Tendenz katastrophal. Es ist aber ein Auswuchs der Entwicklung insgesamt über die letzten Jahrzehnte. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben in den letzten Jahrzehnten, also seit Anfang der 90er Jahre, 93, 94, 95, nur noch eine Figur, eine einzige, wir reden hier über gut 30 Jahre, die Deutschland repräsentiert im internationalen Sport, die absolut überall die Zügel an sich gerissen hat, sämtliche Fäden in Händen hält. Und das ist der jetzige IOC-Präsident, der übrigens, kleiner Witz am Rande, sich nach den Spielen die Olympische Charta umschreiben lassen wird von seinen IOC-Mitgliedern. Gut 80% sind handverlesen von ihm. Also das wird schon schief gehen, mehrheitlich, dass er länger als die Charta es verfügt, weiter regieren kann. Also dieser Mann, der zwischendrin ja dann auch dafür gesorgt hat, dass NOK und Deutscher Sportbund zusammengelegt worden sind, was man grundsätzlich ja auch unterstreichen kann, sowas zu konzentrieren, in den DOSB, den wir seit 2006 haben, den Deutschen Olympischen Sportbund, der natürlich auch gleich als Präsident sich da drauf gesattelt hat, bis er dann 2013 auf den IOC-Thron gewechselt ist. Dieser Mann hat absolut alle Richtlinien des deutschen Sports bestimmt, mal als langjähriger Sportchef, mal als Olympiavertreter, mal in seiner Dauerrolle im Vorstand des Internationalen Olympischen Komitees. Seit 1996, nur mit einer kleinen Unterbrechung, war er immer im Vorstand und seit 2013 ist er Präsident. Und in dieser Zeit hat Deutschland, die dritt- oder viertgrößte Wirtschaftsmacht, es geschafft, 5 Bewerbungen an die Wand zu fahren. Also wir haben einen absoluten Topvertreter und wir sind mit mittlerweile 5 Bewerbungen gescheitert. Und das alles zusammen berechtigt zumindest mal darüber nachzudenken, ob wir die letzten 30 Jahre wahnsinnig viel versäumt haben und ob es vielleicht doch notwendig ist, ein so großes Land wie Deutschland mit mehr als einer einzigen Figur im internationalen Spitzensport zu verankern. Ich glaube, da liegt ein Riesenproblem.
Vielleicht nochmal, Herr Kistner, darf noch ganz kurz sagen, die Sportförderung selber in Deutschland, die wird konzipiert bei uns vom Innenministerium. Da hat Herr Bach gar nichts zu suchen. Frau Grütters hat vor kurzem in einem FAZ-Interview, das sehr gut und sehr kenntnisreich war, darauf hingewiesen, von einem Abteilungsleiter im Innenministerium geplant und darüber wird das Geld verteilt und die Zukunftsplanung insgesamt für den deutschen Sport entworfen. Das heißt, das ist keine Regierungsaufgabe auf hohem Niveau, sondern eine, die eben auf Abteilungsleiterebene in einem Ministerium gemacht wird. Das heißt, der Sport ist zwar wichtig für die Deutschen, aber alles, was jetzt nicht unbedingt Fußball ist und ähnliche massentaugliche Sportarten oder was nicht über die Bundeswehr und die Sportkompanien gefördert werden kann, das erhält keine vernünftige Förderung bei uns.
Das ist richtig, aber da steckt ja ein Teil des Problems schon drin. Wenn es auf der mittleren Ministerialebene richtig entschieden wird, liegt das natürlich auch daran, dass der deutsche Sport über Jahrzehnte hinweg überhaupt keine gestandene Persönlichkeit weder produziert hat noch angezogen hat. Es war schlechterdings unmöglich, auch wenn, ich muss es nachdenken, wie der aktuelle DOSB-Präsident Weikert, glaube ich. Ja. Also man weiß kaum noch, wer das ist. Ich erinnere mich im Herbst vergangenen Jahres, als ich bei der IOC-Session in Mumbai war, in Indien, da wusste ich offenbar mehr über die Aussichten der deutschen Olympiawerbung für 2036 als die DOSB-Vertreter, die da ja herumgeirrt sind. Und eins kann man hier am Rande auch gleich sagen, also 2036 werden sie überall stattfinden, sehr wahrscheinlich in Indien, aber sicherlich nicht in Deutschland. Wir haben dann über die Jahre natürlich auch ein Personal entwickelt, das gar nicht in der Lage ist, irgendwie gegenüber so einem Ministerium aufzutreten. Und am Ende wird das natürlich dann auch auf der mittleren Ebene abgearbeitet.
Ich würde auch gerne noch einen Nebenaspekt hinzufügen, wenn wir schon über Personen und Figuren reden und auch über die berufliche Perspektive von diesen Athletinnen und Athleten. Man muss auch dazu sagen, dass aus so einer kulturellen Perspektive kaum eine deutsche Athletin oder Athlet sich so hat etablieren können, wie Figuren aus Amerika beispielsweise. In den vergangenen Wochen sind mehrere mehrteilige Netflix-Dokumentationen, zum Beispiel über die amerikanische Turnerin Simone Biles erschienen oder auch über die amerikanischen und jamaikanischen Sprinter. Und die Bedeutung und auch die popkulturelle Bedeutung von Athletinnen und Athleten und was das auch sozusagen in der Folge finanziell für sie bedeutet mit Werbeverträgen. Ich meine, während der EM, jede Werbung gefühlt, die ich im Fernsehen gesehen habe, war ein Fußballspieler involviert. Und das ist sozusagen bei olympischen Sportarten überhaupt nicht vertreten.
Missen Sie Malaika Mihambo in einem Werbespot oder Alexander Zverev oder Dennis Schröder? Wären das so Figuren, die Sie sich vorstellen könnten?
Auf jeden Fall. Also ich denke auf jeden Fall, dass sie das Potenzial haben, solche Figuren zu werden auch und auch eine gewisse kulturelle Bedeutung und einen Kultstatus für sich selber herzustellen. Und nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen, das natürlich auch, aber auch sozusagen durch ihr Auftreten in der medialen Welt.
Da wir hatten ja jetzt gerade ein Basketballspiel USA gegen Deutschland. Da wollten sich die Amerikaner dafür rächen für die Halbfinalniederlage bei der Weltmeisterschaft. Ist ihnen aber nur sehr knapp gelungen und die sind mit dem Golden Boy Team angetreten. Läuft da was?
Die haben fantastisch gespielt, die Deutschen. Also gerade Herr Schröder, ne? Dennis Schröder, unglaublich gut gespielt.
Also grundsätzlich spielt die Musik mittlerweile in Europa. Die Amerikaner, die sich ja jahrzehntelang bei Olympischen Spielen seit 92, also das erste Mal dabei waren, auf den Medaillenplätzen, in der Regel auf dem mittleren Podest eingerichtet haben, die werden sich diesmal strecken müssen, um da überhaupt in die Medaillenwertung zu kommen. Also da hat ein großer Wechsel stattgefunden. Und das ist das nochmal anschließend an die Problematik, die es ja in der Tat gibt. Warum werden beispielsweise US-Athletinnen, Athleten, vor allem von der Werbewirtschaft, so exponiert, gut bezahlt? Und bei uns passiert das nicht. Das ist natürlich letzten Endes die wirtschaftliche Frage. Also in dem Moment, wo man einen Athleten hat, eine Athletin hat, die für die Werbewirtschaft, ausdrücklich, dass der Begriff nicht falsch verstanden wird, sexy erscheint, ja, mit dem kann man oder mit der kann man Theater machen. Die haben Potenzial, Leute ans Produkt zu locken. Passiert das? Das wird passieren. Das Problem ist, wenn ich alle in so eine Uniformität hineingieße, und das geht natürlich da schon los, wo sich alle um die gleichen kleinen Fördertöpfe scharen müssen und sich es gar nicht leisten können, mit einem eigenen Geldgeber, und sei ja nur mittelschwer aufzutreten, weil sonst an anderer Stelle gekürzt wird. Diese Entwicklungen gibt es nicht bei uns.
Das liegt aber auch daran, Herr Kistner, dass wir eine ganz andere Sportkultur als die Amerikaner haben. Und das ist nicht unbedingt nur negativ. Dadurch haben wir wahrscheinlich ein paar weniger Medaillen. Aber wenn Sie gerade das Beispiel von Malaika Mihambo nehmen, die wird sich nicht ohne weiteres hergeben für Werbespots und Werbeveranstaltungen ohne Ende. Die hat ganz, ganz andere Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben führt. Das kriegt man ja manchmal mit in Interviews. Da spielt Kultur eine große Rolle, spielt Klavierspiel eine Rolle, Schreiben, Lesen und so weiter. Das haben wir bei anderen aber auch. Wir haben eine große Untersuchung gemacht, Vergleichsuntersuchung Deutschland-Frankreich, Spitzensportler. Aus Frankreich rekrutiert ganz viele Spitzensportler aus den unteren sozialen Schichten. Wenn Sie sehen, die Leichtathleten, Fußballer sowieso, aber Leichtathletik war ganz wichtig, Fechten auch und solche Sportarten, sind sehr viele Athleten, die aus Einwanderungsfamilien kommen. Für die ist es ein ganz klarer Aufstiegsweg. Die werden auch staatlich gefördert. Die bekommen auch hinterher Posten im staatlichen Sportsystem. Die haben das System der DDR kopiert praktisch. Haben wir nicht. Bei uns haben wir Mittelschichtkinder zum großen Teil, die studieren. Die haben den beruflichen Wunsch aufzusteigen, eine wichtige Figur einzunehmen. Wir haben auch ganz viele Leute in wichtigen Positionen, in der Wirtschaft beispielsweise, auch in der Wissenschaft. auch sogar in der Politik, die ehemalige Spitzensportler sind, aber immer nur bis 21, 22, höchstens 23 dabei gewesen sind. Und dann haben sie sich aufs Studium konzentriert und auf den Beruf. Also sie haben ein bisschen andere kulturelle Voraussetzungen. Das ist auch nicht schlecht. Die haben dann im Medaillenspiegel stehen wir nicht besonders gut da. Aber von den Persönlichkeiten her, würde ich sagen, können wir uns schon blicken lassen.
Kriegen wir Spiele mit sportlichen Highlights, die leider nicht unbedingt alle aus Deutschland kommen, Herr Gistner? Das ist das, worauf wir uns jetzt hier einstellen müssen.
So. Wir haben zum einen das große Problem, das bedingt vielleicht auch einen gewissen Erkenntnisschock, wenn junge Leute mit 21, 22, 23 aussteigen, dass sie vielleicht auch sehen, wenn es an die letzten Körner geht, in vielen Sportarten, nicht in allen, aber in vielen Sportarten und insbesondere auch nicht immer dann in der Sportart, sondern bei den Top-Events wie Olympische Spiele, dass man dann zu zusätzlichen Hilfsmitteln greifen muss. Ja. Und wenn man dann sieht, dass beispielsweise in einem Land wie in Deutschland viel strikter, rigoroser getestet wird als in weiten Teilen der Welt.
Jamaika.
In Jamaika zum Beispiel, aber auch in Afrika, da gehe ich einfach ins Krankenhaus mit der Tüte. Da gehe ich zum Shoppen nicht in die Mall, sondern da gehe ich ins Krankenhaus und räume die für ein bisschen Geld natürlich die Medizinschränke bei den Ärzten aus. So leicht komme ich da an die Mittelchen ran. Und solange dieses brutale Ungleichgewicht herrscht und solange man ja praktisch unbedeckten Auges in manchen Bereichen sehen kann, was da los ist, wenn sich absurde Leistungssteigerungen in kürzester Zeit bei einzelnen Leuten abspielen. Aber auch wenn man sieht, wie Länder immer wieder, da bin ich mal sehr gespannt auf die französische Equipe, immer wieder ganz groß rauskommen, immer dann, wenn sie Spiele zu Hause veranstalten. Mhm. Stichwort aber auch England, China und so weiter, ist es ja ohnehin klar.
Spanien.
Aber schauen wir nach England. Wir wissen jetzt auch von Enthüllungen, dass 92 auch DDR-Dopingprogramm auf Spanien übertragen worden ist. Der Ertrag war gigantisch. Die haben 4 Jahre vorher in Seoul noch 4 kümmerliche Medaillen geholt, nur eine goldene. Und bei ihren eigenen Spielen haben sie dann, ich glaube, 23 abgeräumt und allein 13 golden. Also so zieht sie das immer wieder durch. Und das ist ein Riesenproblem, das immer mitschwingt und dass die Athleten natürlich viel mehr spüren. Das ist unter der Oberfläche. Man kriegt nicht immer alles mit. Also man kriegt sogar nur einen kleinen Teil mit. Aber da wird natürlich in so einem olympischen Dorf noch viel, viel mehr gesprochen unter der Hand, als wir das medial tun. Und die Medien sind ohnehin da auch ein bisschen blind und taub in diesem Bereich, muss man ganz offen sagen. Nicht nur diejenigen, die die Rechte halten und natürlich einen Teufel tun, sich ihre eigene teure Ware kaputt zu machen, indem sie solche Geschichten machen. Also das ist ein großes Problem und da brodelt es und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, die mehr und mehr unter Druck gerät, auch von Seiten der Athleten, grundsätzlich in ihrer Existenz überdacht werden muss.
Nun ist das Wort Doping, Sie haben es wirklich schön umschifft, Herr Gistner, muss ich Ihnen echt gratulieren, Mittelchen und so weiter genannt worden, am Schluss doch noch nennen.
Es geht brutal um Doping, genau.
Es geht brutal um Doping. Es hat ja wieder Äußerungen gegeben von dem bekannten Herrn Fuentes, der auch die spanische Equipe wieder ein bisschen in Verdacht brachte, weil der, glaube ich, der Chef der Mission, glaube ich, aus dieser Zeit stammt. Wir haben die Meldung, dass chinesische Schwimmer vor 3 Jahren dopingpositiv getestet wurde, die auch zum Teil wieder hier sind. Also der Verdacht ist schon wieder dabei. Aber jetzt die letzte Frage geht an Frau Dieselkämper. Werden am Ende dieser 2 Wochen Olympische Sommerspiele in Paris die Pariser die Olympischen Spiele geliebt haben oder werden sie sie aus sicherer Distanz aus ihrem Ferienhaus beobachten?
Ja, ich bin sehr vorsichtig. Mhm. Ich sage einfach, es wäre ja zu wünschen, dass es noch ein spätes, aber nicht minder große Begeisterung über die Olympischen Spiele unter den Franzosen gibt. Also, warum denn nicht?
Man gibt die Hoffnung einfach nicht auf.
Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie gut sozusagen Frankreich im Medaillenspiegel abschneidet. Das ist ja auch häufig
entscheidend wichtig.
Es ist entscheidend wichtig. Möglicherweise kommt dann doch wieder Nationalstolz raus.
Olympia in Paris, die ungeliebten Spiele, Sie hörten ein SWR-Kulturforum mit der Autorin Berit Dieselkämper, mit Thomas Gistner, Sportredakteur der Süddeutschen Zeitung und mit dem Sportsoziologen und Philosophen Professor Dr. Gunter Gebauer. Mein Name ist Klaus Heinrich.